Breitbandbesprechung.
Wer darf was, wann, wie online zur Verfügung stellen, herunterladen oder vielleicht sogar benutzen, um eigene Werke zu schaffen? Die Urheberrechtsdebatte ist eine der Diskussionen, die uns seit langem beschäftigt, mal mehr und mal weniger dringend.
Ja, sowohl privat, wenn ein Bekannter mal wieder wegen File-Sharings abgemahnt wurde, als auch politisch, wo seit Jahren der Kampf ums Urheberrecht im Digitalen tobt, sich aber eigentlich nichts bewegt.
Auch die Europäische Union ringt um eine Reform des Urheberrechts, nicht öffentlich, bis jetzt zumindest. Vergangene Woche ist ein Entwurf an die Öffentlichkeit gekommen, der zwar noch nicht final ist, aber einen weit fortgeschrittenen Stand der Diskussion zu zeigen scheint.
Leonard Dobusch, Juniorprofessor für Organisationstheorie an der Freien Universität Berlin, hat sich ausführlich mit diesem Entwurf beschäftigt und ist uns jetzt aus Linz zugeschaltet. Hallo nach Linz.
Hallo nach Berlin.
Bevor wir zu den inhaltlichen Punkten kommen, eine Frage zur Struktur. Eine EU-Reform sollte ja, so möchte man zumindest vermuten, eine EU-weite einheitliche Regelung bringen. Inwieweit gelingt das in diesem Entwurf?
Also es geht dabei um die Reform der EU-Urheberrechtsrichtlinie und Richtlinien müssen ja dann immer noch ins nationale Urheberrecht übersetzt werden. Und auch in diesem Entwurf ist es so, dass viele Bereiche, die da ganz entscheidend sind dafür, ob das Urheberrecht im Internet funktioniert, immer noch den einzelnen Mitgliedstaaten eigentlich überlassen werden, ob sie die dann umsetzen oder nicht.
Kommen wir zum Inhalt des Papiers. Die für die digitale Agenda zuständige EU-Kommissarin Nelly Kroes hat schon 2012 die geltenden Bestimmungen als Hindernis für Nutzer, für Forscher und Wirtschaft angeprangert. Werden diese Hindernisse jetzt aus dem Weg geräumt?
Also mit dem derzeitigen Stand des Entwurfs, und das ist ja nicht von Nelly Kroes, sondern von ihrem Kommissarkollegen Michel Barnier quasi veröffentlicht worden oder eben unfreiwillig veröffentlicht worden, da kann man sagen, bewegt sich eigentlich kaum etwas. Also eines der größten Probleme in diesem Whitepaper-Entwurf ist die Meinung der Kommission, dass es eigentlich kaum Handlungsbedarf gibt. Da steht zwar im Widerspruch eigentlich auch zu eigenen Studien, die die EU-Kommission in Auftrag gegeben hat. Das steht im Widerspruch zu auch unabhängiger Forschung zu diesem Thema und eigentlich auch im Widerspruch zu zumindest einer großen Anzahl an Menschen, die sich an einer öffentlichen Konsultation beteiligt haben. Aber es entspricht eigentlich der Position, die Michel Barnier in den letzten 5 Jahren eingenommen hat.
Inwieweit hatte die Öffentlichkeit sich da beteiligen können und wie wurden die Ergebnisse berücksichtigt?
Ja, also die Kommission hat eben zu einer öffentlichen Konsultation zum Urheberrecht geladen. Und sowas gibt es häufiger, dass wenn eine Reform ansteht oder eine Evaluation von bestehenden Regelungen, und darum geht es ja bei der EU-Urheberrechtsrichtlinie, dass dann öffentlich eingeladen wird und dann gibt es eine Webseite, wo man Fragen beantworten kann. Da nehmen eigentlich in der Regel kaum Leute teil, das ist immer sehr kompliziert. Auch im Fall vom Urheberrecht waren es über 80 Fragen, nicht immer einfach formuliert, ja, also wirklich schwieriger Stoff eigentlich. Trotzdem haben sich innerhalb von ein paar Monaten über 11.000 Leute daran beteiligt. Also normalerweise machen das 200 bis 300. Also man sieht schon, das brennt unter den Nägeln. Das Thema ist wirklich etwas, was die Leute beschäftigt. Aber leider muss man sagen, werden viele dieser Eingaben nur sehr oberflächlich abgetan und abgehandelt in diesem Whitepaper-Entwurf der EU-Kommission.
Also das Papier konstatiert kaum Handlungsbedarf. Nehmen wir mal einzelne Beispiele. Geht man zum Beispiel auf freie Nutzung ein? Also inwieweit soll es mehr freie Nutzung geben, beispielsweise durch Recht auf Privatkopien oder eine Fair-Use-Regelung wie in den USA, wo Inhalte zur Erschaffung neuer Werke benutzt werden können?
Ja, also es gibt wirklich nur ganz kleine Änderungen, die da vorgesehen werden. Also man überlegt zum Beispiel, derzeit ist es so, dass die Bildungsschranke und die Forschungsschranke, also Ausnahmen zum Vorteil von Bildung und Forschung, dass man die vielleicht trennt und der Bildung sozusagen eine eigene Schranke spendiert. Das ist nett und vielleicht auch sinnvoll. Das Hauptproblem ist aber, es gibt derzeit eben einen abgeschlossenen Katalog an Ausnahmebestimmungen, der ist sehr strikt, sehr eng, sehr rigide. Und was noch dazu kommt, diese Ausnahmen sind optional. Also während der Urheberrechtsschutz zwingend in ganz Europa gilt, für die Ausnahmen gilt das nicht. Gerade in diesen Ausnahmen, da passiert aber viel. Da geht es eben auch um Bildung, da geht es auch um sowas wie Zitatrecht, da geht es um sowas wie auch Remix, was in Europa eigentlich komplett illegal ist derzeit. Und dadurch, dass man aber daran festhält, dass diese Ausnahmen optional sind, ändert sich nichts daran, dass wir in Europa einen Flickenteppich haben. Ja, in jedem Land sind die Ausnahmen ein bisschen anders umgesetzt oder eben gar nicht umgesetzt. Das heißt, gerade im Internet, wo ja alles irgendwie grenzüberschreitend sich abspielt, sorgt das natürlich für Probleme.
Aber inwieweit gibt es denn da jetzt Regelungen? Also in Deutschland ist es zum Beispiel so, Bibliotheken dürfen zur Archivierung Kopierschutzmaßnahmen umgeben. Inwieweit werden jetzt diese öffentlichen Institutionen, Sie haben es ja gerade schon angesprochen, also Museen, Archive, Bibliotheken, Bildung besonders berücksichtigt und was dürfen die in Zukunft und was nicht?
Also auch wenn es um zum Beispiel Museen, Bibliotheken und Archive geht, gibt es zwar einerseits in dem White Paper Lippenbekenntnisse dazu, dass man ihnen helfen soll, ihrer Aufgabe nachzukommen. Wenn es aber dann konkret wird, nämlich um Fragen von Massendigitalisierung von Werken und die dann auch wirklich öffentlich zugänglich zu machen, wenn zum Beispiel die Rechteinhaber nicht leicht auffindbar sind, dann wird vor allem wieder betont, oh, man muss aber aufpassen, dass da Geschäftsmodelle, die es zwar gar nicht gibt, nicht bedroht werden. Also das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze Papier. Man hofft immer darauf, dass es irgendwelche freiwilligen Lizenzierungslösungen von Seiten der Industrie gibt. Da muss man aber sagen, seit 20 Jahren wartet man eigentlich darauf, dass Lizenzierung so einfach wird, dass diese Probleme, die eigentlich in dieser Konsultation auch angesprochen wurden, gelöst werden. Das funktioniert aber scheinbar nicht. Und ja, also man kann eigentlich nur hoffen, dass wenn es die neue Kommission kommt, dass die nochmal einen neuen Anlauf nimmt und ja, vielleicht das White Paper gar nicht mehr finalisiert wird unter Michel Barnier.
Wie ist es denn, jetzt haben wir über die großen Institutionen gesprochen, wie ist es denn im privaten Bereich? Also die Hörer, die jetzt vielleicht vom neuartigen Rundfunkempfangsgerät sitzen, werden der private Umgang mit digitalen Inhalten, wird der dann neu verhandelt?
Also in dem konkreten Vorschlag, der am Tisch liegt, ist zum Beispiel im Bereich der Privatkopie keinerlei Änderung vorgesehen. Also es soll auch zum Beispiel in Zukunft, wenn es nach dem geht, nicht legal sein, einen Kopierschutz zu umgehen, auch wenn die Privatkopie eigentlich legal wäre. Also wenn ich jetzt mir eine DVD, ich meine, macht eh kaum jemand mehr, aber kaufe und dann eine Privatkopie erstellen will, um sie auf einem Zeitgerät anzuhören oder wo auch immer, oder meinem Freund zu geben, dann darf ich diesen Kopierschutz eigentlich nicht legal umgehen und daran soll sich nach dem Willen der EU-Kommission auch nichts ändern. Das Einzige, was da drinnen steht, ist, dass irgendwelche Pauschalvergütungsmodelle den europäischen Binnenmarkt nicht mehr behindern sollen. Also das ist eigentlich das Spannende an diesem Papier, ist, dass in jedem Einzelbeispiel, wo es konkret wird, wird von Problemen gesprochen. Da wird auch durchaus gesehen, man müsste mehr harmonisieren. Aber dann wirklich vorzuschlagen, okay, aber dann machen wir diese Ausnahmen zwingend, dann flexibilisieren wir diesen Schrankenkatalog. Davor scheut die Kommission zurück.
Vielleicht wird ja das Papier gar nicht umgesetzt. Sie hatten es schon kurz erwähnt. Dennoch, wer hat denn den Entwurf eigentlich beeinflusst, dass er so unbefriedigend ist offenbar? Und kann die Öffentlichkeit da noch mitreden?
Also generell kann man sagen, dass im Urheberrecht, wie in den vielen anderen Bereichen, natürlich wenige große Player im Urheberrechtsbereich sind, das die großen Rechteinhaber, die Major-Labels im Musikbereich, große Filmstudios und deren Verbände, aber auch Verwertungsgesellschaften, von denen es ja sehr zahlreiche gibt in jedem Land, dass die eigentlich jeder Flexibilisierung und Ausdehnung von Schrankenregelungen ablehnend gegenüberstehen. Ja, und gerade die Verwertungsgesellschaften, die sind da halt immer zahlenmäßig auch bei allen Treffen immer sehr stark vertreten, weil es in jedem Land eben für jeden Bereich eine eigene Verwertungsgesellschaft gibt, die alle sehr lobbyingstark sind. Auf der anderen Seite stehen da halt so Verbände wie Bibliotheken, Museen, Archive, Verbraucherschutzverbände und NGOs wie zum Beispiel European Digital Rights, aber die sind zusammengenommen meistens weniger als wie zum Beispiel alleine die Verwertungsgesellschaften in Deutschland. Also rein von den Ressourcen her ist das halt schon ein eher ungleicher Kampf, muss man sagen.
Vielleicht nochmal ganz kurz, es ist ja viel die Rede von sogenannten Mikrolizenzen und Rechte-Datenbanken für die großen Firmen gerade. Wie soll das überhaupt funktionieren?
Ja, also das Problem an all diesen lizenzierungsorientierten Vorschlägen ist, da müssen immer alle mitspielen und das tun sie halt in der Regel nicht. Das merkt man halt daran, dass es über 10 Jahre gedauert hat, bis das iTunes, und da geht es wirklich nur um den simplen Download-Verkauf von Musik, in allen damals 27, jetzt 28 EU-Mitgliedstaaten verfügbar war. Spotify ist immer noch nicht in allen EU-Mitgliedstaaten verfügbar und gerade deutsche Internetnutzer können, was YouTube betrifft, ein Lied davon singen. Also wenn das immer in jedem einzelnen Land einzeln neu ausverhandelt werden muss, was diese Lizenzierung betrifft, ja, dann ist das einfach etwas, was lange dauert, kompliziert ist und was für manche Nutzungsarten und Weisen sowieso komplett unpraktikabel ist. Also wenn es um irgendwelche privaten Nutzungsweisen geht, irgendwelche privaten Remixes, Mashups, irgendwelche Memes oder so ähnliches.
Wie geht's jetzt weiter? Was passiert als nächstes?
Also jetzt muss man mal abwarten, ob es überhaupt noch eine finale Version gibt. Und man hört bereits aus dem Umfeld der Kommission, ach, das war eh nur ein Entwurf und das finale White Paper könnte doch wieder ein bisschen anders sein. Also ich lasse mich gern von einem besseren überzeugen. Das heißt, man muss mal schauen, was die Kommission macht. Die Kommission hat das Initiativmonopol in der Europäischen Union. Das heißt, wenn die Kommission keinen neuen Vorschlag vorlegt, dann wird sich da auch nichts tun. Gleichzeitig muss man sich aber bewusst machen, die europäische Urheberrechtsrichtlinie stammt noch aus dem Jahr 98, 99, also wirklich aus der Zeit, da gab es kein Facebook, da gab es kein YouTube, da gab es noch nicht mal richtig Google. Und das heißt, es wird einfach überfällig, dass man hier etwas tut. Und wenn es jetzt nicht mit der alten Kommission passiert, ich glaube, die neue Kommission wird auf jeden Fall dann mal den Prozess in Gang setzen. Und dann, wenn es mal losgeht, dann kommt auch das Parlament ins Spiel. Und in der Vergangenheit hat man gesehen, dass das Parlament durchaus offener war, auch für, würde ich sagen, moderne Modernisierung des Urheberrechts.
Es besteht eigentlich schon lange Handlungsbedarf, aber der aktuelle Entwurf zum Urheberrecht bringt noch nicht viel Neues, eher Kompliziertes. Leonard Dobusch war das über die Pläne zum Urheberrecht, vielleicht nicht ganz falsch. Er hat dazu auch einen ausführlichen Artikel geschrieben auf netzpolitik.org. Den Link finden Sie unter breitband.deutschlandradiokultur.de. Vielen Dank.